Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Hallo und herzlich willkommen, Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast des Literaturhauses Berlin und der Berliner Morgenpost. Ich freue mich, hier zum 65. Mal zusammenzusitzen mit Sonja Longolius und Janika Gelinek, die beide das Literaturhaus Berlin leiten. Ich bin Felix Müller und der Kulturchef der Berliner Morgenpost. Wir treffen uns hier einmal im Monat, um über großartige Bücher zu lesen, und vorher plaudern wir noch so ein bisschen übers Lesen und Schreiben. Und eine Frage, die mir gekommen ist bei meinem Buch, das ich gelesen habe, ist, und die habe ich euch, glaube ich, noch nie gestellt, ist: Könnt ihr beim Lesen oder auch beim Schreiben eigentlich Musik hören?
Oh. Interessante Frage. Mache ich nicht mehr. Konnte ich früher sehr, sehr gut und habe ich aber lange nicht mehr gemacht, weil ich doch lieber in der Stille lese und es mich ablenkt, vor allen Dingen, wenn ich die Texte gut kenne, der Musik, und dann irgendwie doch mitdenke, mithöre, mitspreche. Also eigentlich, nee, in der Stille lese ich.
Wie ist bei dir, Janika?
Ich auch. Also ich merke doch, wie leicht ich abgelenkt werde. Ich mache es manchmal in der Bahn, wenn ich in der Bahn lese, aber einfach, um die S-Bahn auszublenden. Also dann sozusagen eher ein Musikfilter dazwischen zu haben. Aber eigentlich nicht. Also ich möchte es auch nicht, weil ich finde irgendwie, man muss sich dem Lesen ganz widmen.
Also mir ist es schlichtweg nicht möglich. Ich kann es nicht. Es lenkt mich wirklich zu sehr ab. Aber ich weiß vor allen Dingen, möglicherweise ist das auch so die männliche Unfähigkeit zum Multitasking. Also wenn ich Menschen kenne, die das problemlos beherrschen, auch eine sehr nette Kollegin von mir, die irgendwie permanent Musik hört, während sie Texte redigiert und schreibt, dann sind das meistens Frauen, die tatsächlich irgendwie dann auf dem einen Kanal die Musik einlaufen lassen und auf dem anderen Kanal den Text, und es gibt keine Interferenzen.
Interessant.
Und möglicherweise ist es auch eine Altersfrage.
Ja, ich glaube auch, es ist eine Altersfrage, und ich denke gerade drüber nach, wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze und lese, dann höre ich Musik, eher auch mal klassische Musik, weil dann kann ich die Geräusche und die Unterhaltungen der anderen Fahrgäste ausblenden. Dann ist die Musik dafür da, das andere drumherum auszublenden.
Sozusagen ein Noise-Canceling.
Ein Noise-Canceling, um sich dann irgendwie auf die Literatur einlassen zu können. Aber das verändert sich mit dem Alter, das stimmt.
Wir lassen das mal so stehen. Das ist ein kleiner Spoiler. Wir kommen darauf zurück. Aber jetzt zu etwas ganz anderem.
Ja.
Beziehungsweise vielleicht gibt es doch Verbindungen, die ich noch nicht kenne. Liebe Sonja, du hast einen Roman mitgebracht von Katharina Poladian, die nicht zum ersten Mal bei uns im Literaturpodcast ist. Ich habe, ich glaube, vor inzwischen 2 Jahren ihren wunderbaren Roman Zukunftsmusik vorgestellt, wo es um eine russische Kommunalka 1985 am Todestag Konstantin Tschernenkos geht. Ich habe es mir vorhin noch mal genauer angeschaut. Ist Goldstrand auch so ein Ausflug in die Vergangenheit?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Also das ist ihr neuer Roman Goldstrand, bei S. Fischer in diesem Jahr erschienen, ganz, ganz frisch. Und es ist ein europäischer Roman. Also er nimmt uns mit durch ein ganzes Jahrhundert, über den ganzen Kontinent verteilt, startet in Odessa, geht über damals noch Konstantinopel/Istanbul, landet in Rom und in Brandenburg, was ich irgendwie auch eine schöne Kombination finde. Ist ja ein recht dünnes Bändchen und macht aber sehr viele Stränge auf, die man, ich würde sagen, wo wir gerade bei Musik waren, es spielt so Töne an, die sozusagen dann ausklingen können. Manche werden aufgegriffen, andere enden in der Stille oder in den eigenen Gedanken dazu. Und ich fand es ein sehr schönes Leseerlebnis. Es ist sehr verspielt, ein verspielter Roman, traut sich was, auch ein bisschen skurril, ein bisschen abstrakt. Und es ist eine Form, die vielleicht gar nicht so ungewöhnlich ist. Also wir erleben den Erzähler Elia Fontana, besser oder genannt Eli, er nennt sich Eli, ungefähr 60 Jahre alt, ist ein Filmregisseur, lebt in Rom, und wir erleben ihn bei seinen Therapiesitzungen.
Die Therapeutin hat einen ganz tollen Namen.
Ja, sie heißt Dottoressa Malatesta.
Herrlich.
Wunderbar, genau. Ist auch eine großartige Figur, über die man nicht sehr viel erfährt, aber die eben die Funktion hat, dass sie Eli zuhören muss, wahrscheinlich, das ist ja ihr Job, in genau 40 Sitzungen. Das ist, finde ich, auch natürlich biblisch interessant, also die Zahl 40, 40 Tage, 40 Nächte, wandert der Prophet Elia zum Gottesberg Horeb. Ich musste das nochmal nachlesen, ich bin nicht so bibelfest. Also da sind sozusagen diese mythologischen oder auch christlichen Konnotationen drin. Auf jeden Fall in 40 Therapie-Sessions lässt er sein Leben Revue passieren, das ein auf eine gewisse Art und Weise interessantes ist, weil seine Familiengeschichten so interessant sind. Also einmal gibt es die väterliche Seite, das ist die, die aus Odessa fliehen musste, über Konstantinopel und dann eben an besagten Goldstrand landet, also in Bulgarien. Und der Goldstrand ist ganz interessant, weil das ist eigentlich so was heutige, ja, würde man sagen, so die Partymeile am Schwarzen Meer. Ist in den 50er Jahren gebaut worden, Hotelanlagen, Tourismusszene sozusagen für eigentlich die Sowjetunion. Und heute ist das irgendwie so ein bisschen wie der Ballermann am Schwarzen Meer, habe ich jedenfalls gelesen. Und genau, das ist der eine Strang der Geschichte. Und der andere Strang der Geschichte ist der seiner Mutter, die eben in Rom aufwächst, in einer reichen, wohlhabenden Familie, die dem Faschismus nachhängen und die sich daraus befreit. Vater und Mutter treffen sich in einer wilden Nacht eben an diesem Goldstrand. Es entsteht Eli oder Elia, der dann aber sozusagen ohne Vater aufwächst und auch gar nichts über den Vater weiß. Und das ist eigentlich die Geschichte, seine lebenslange Suche nach dieser Vaterfigur. Und interessanterweise ist er aber so ein Typ, der, naja, Filmemacher. Also er geht nicht wirklich auf die Suche nach dem Vater, er geht nicht wirklich auf die Reise, sondern er erfindet Geschichten rund um diese Familie, die er nie kennengelernt hat, wie hätte es sein können. Also es ist ganz viel in filmischem Material erzählt. Einige dieser Filme hat er auch gedreht, andere haben nur in seinem Kopf stattgefunden. Und das ist so ein bisschen die erzählerische Ebene, die zweite. Also einmal erzählt er eben der Dottoressa sein Leben und auf der anderen Seite geht es ganz viel um filmische Interpretationen dieser Exilgeschichten, die er sich ausdenkt. Und es verwischt alles so ein bisschen miteinander. Man ist teilweise, war ich dann auch irritiert, so ist das jetzt, wie ist das jetzt gemeint? Und es schlägt so Wolken, die einen aber auch immer wieder irgendwie wach werden lassen. Und ich finde es einfach eine neu erzählte Art, sich mit diesem Thema, naja, der zersplitterten Existenzen aufgrund von Exil und Flucht auseinanderzusetzen.
Das klingt so, als hätte der Roman 1200 Seiten und nicht.
Ja, ne?
Also ich habe auch in der Vorbereitung ein paar Rezensionen gelesen und da kam auch eine Fülle von Personal vor, wo ich mich gefragt habe und es gleichzeitig auch irgendwie ahnte, weil ich habe ja diesen Zukunftsroman, die Zukunftsmusik von ihr auch gelesen. Wie schafft sie das so zu verdichten?
Ich weiß nicht, ich kann das nur, also ich finde, das ist eigentlich ein Roman, den würde ich gerne nochmal mit euch nochmal besprechen, also weil es gibt diese zwei Elemente, also einmal Rom und Italien, also historisch, aber auch das heutige Rom, also ganz interessant, einmal so einen Abgleich zu haben, ob das irgendwie in annähernder Weise auch nur etwas mit dem Rom zu tun hat, was du gut kennst, aber auch mit dem Filmischen, also diese filmischen Aspekte, die sie da reinbringt, wo die ganzen Namen, die ganzen Filme, zum Teil auch die großen russischen Filmemacher, die italienischen Filmemacher, Schauspieler, Schauspielerinnen vorkommen, wo ich dann immer doch noch mal ein bisschen nachgucken muss, weil ich filmisch nicht so bewandert bin. Ich würde es wirklich beschreiben wie am Anfang, sie spielt Töne an und die fangen an bei dir zu klingen und die evozieren sozusagen so ganze Bilder und Geschichten und die muss sie gar nicht ausführen. Die funktionieren praktisch im Hinterkopf, nicht über Wissen, vielleicht, also so ein bisschen schon über Wissen, ne, dass man sich angeeignet hat über die Jahre, aber mehr über, ja, sie spielt diese Töne an.
Ich fand jetzt eher interessant die Form der Therapie. Also warum macht er die Therapie? Wegen des fehlenden Vaters oder erfährt man das? Oder ist es dann doch nur eine formale Spielerei?
Also es gibt ein offenes Ende. Es gibt diesen wirklich inzwischen dann schon älteren, Mitte 60-jährigen Mann, der zurückschaut auf sein Leben und der sich auch fragt, wer war ich eigentlich? Also es gibt diesen Satz, der sagt, wer bin ich denn gewesen? Und seine Mutter sagt dann, die Geschichte bist du selbst. Aber er sucht halt die ganze Zeit nach dieser Geschichte und versucht das in dieser Therapie zu erfahren, aber scheitert eigentlich immer wieder an sich selbst. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob zum Beispiel die Therapie wirklich stattfindet. Man könnte es auch so lesen, dass selbst die Therapie nicht wirklich stattfindet, weil das sind eigentlich die Szenen, die in so Absurdes übergreifen oder übergehen, wo man, also da erscheinen plötzlich Menschen in der Therapie, die da eigentlich nichts zu suchen haben und so. Also vielleicht findet die Therapie gar nicht unbedingt statt, aber der die Reflexion über das eigene Leben, die findet statt.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, so, ne, weil wir werden wahrscheinlich auch gleich im Anschluss noch so ein bisschen über eine migrantische Romane oder ne, sozusagen eine bestimmte Thematik sprechen werden, ob das jetzt sozusagen, ne, ist das jetzt eine weitere, eine neue Form, damit umzugehen? Aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist es ja auch nicht sein Schicksal. Also er ist in Rom aufgewachsen und er spricht über seinen Vater.
Ja, also es ist vielleicht eine Exilgeschichte dann der zweiten Generation oder der dritten, je nachdem, wie man zählt, weil er selber ist ja nicht im Exil groß geworden, sondern er ist Römer, in Rom geboren, aufgewachsen und so weiter. Aber der fehlende Vater und der fehlende Großvater, die zusammenhängen, haben eben diese Exilgeschichte und eben auch noch eine Tante und so. Das ist noch viel mehr, was da auch noch anspielt.
Also meine Wahrnehmung der Texte von Katharina Poladjan war immer, dass die Übergänge von realem und traumhaftem Geschehen bei ihr so fließend sind und so bruchlos ineinander übergehen, dass gerade daraus ein wunderbarer literarischer Effekt entsteht. Mhm. Ne? Also gerade diese Entscheidungsunfähigkeit beim Lesen, ist das jetzt, auf welcher Ebene spielt das jetzt eigentlich? Schafft eine Atmosphäre, die diese Bücher ganz besonders macht, ist meine Wahrnehmung.
Ja, würde ich auch so sagen. Also finde ich gut zusammengefasst. Und es bringt einfach nochmal so ein anderes Bild auf diese Geschichten des 20. Jahrhunderts, der Vertreibung, der Flucht und so weiter, die irgendwie anders ist, einen eigenen Zug.
Hey Football-Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Bank hat und irgendwie, für mich war es verspielt, aber ich meine das im positiven Sinne. Also schwere Themen auf ganz leichte Art zu formulieren, das ist ja irgendwie die hohe Kunst. Also da kommt alles vor, aber man liest es wie ein Flügelschlag eigentlich.
Man kann dem Roman, glaube ich, noch vielleicht ein bisschen auf die Spur kommen, wenn man in Berlin ist und in einer Ausstellung geht, im neuen Berliner Kunstverein. Die habe ich jetzt anlässlich der Berlin Art Week gesehen. Da gibt es nämlich eine Installation, die sie mit Henning Fritsch zusammen gemacht hat, beziehungsweise einen Film, der heißt Ancora un Dialogo di Roma. Und der zeigt Rom auf eine ganz faszinierende Weise, nämlich wie man es eigentlich nur vom Weggucken kennt. Also Imbissbuden, Straßenzüge, irgendwie sich dunkel am Himmel abzeichnende Zypressen. Also man weiß, dass man in Rom ist, aber man fragt sich die ganze Zeit, warum weiß ich das? Das ist ja nicht das Rom, das man so irgendwie hier in Millionen von Bildern vom Kolosseum und vom Pantheon und so weiter irgendwie zur Verfügung gestellt bekommt überall, sondern es ist ein ganz anderes Rom. Und trotzdem wird es da gezeigt, zusammen mit einem rätselhaften Text, den ich mir nochmal genauer anhören muss. Aber möglicherweise ist das eine gute filmische Ergänzung zu diesem Buch.
Sehr schön, ja. Vor allen Dingen ist es immer toll, irgendwie ein Buch und dann noch eine Ausstellung zu haben. Also wunderbar.
Gut, sehr spannend. Vielen Dank. Ich frage mich gerade, wie ich den Übergang finde zu Tim Staffel, Wasserspiel.
Hat auch ein rotes Cover.
Mitgebracht habe im Kanon Verlag. Aber das mit der Vaterfigur ist vielleicht eine Fährte. Spielt da auch eine Rolle. Tim Staffel ist ein Autor, den ich schätze und schon sehr lange irgendwie beobachte, ihr wahrscheinlich auch. 1998, als die Volksbühne ihre größten Zeiten erlebte, gab es ein Stück, das Frank Castorf damals inszeniert hat, Terrordrom hieß das, basierend auf einem Roman von dem damals noch sehr jungen Tim Staffel. Eine dystopische, urbane Version mit Bandenkriegen und so weiter, damals wirklich ganz heißer Scheiß. Und seitdem warte ich eigentlich immer darauf, dass es was Neues von Tim Staffel gibt. Und es ist dann tatsächlich vor gar nicht langer Zeit ein Roman erschienen, der hieß Südstern, auch ein Berlin-Roman, der in, wie der Titel ja sagt, in Neukölln spielt, rund um den Hermannplatz, eine wilde Polizeigeschichte erzählt, sehr schnell, sehr szenisch, sehr wahnsinnig schnell wegzulesen, aber auch in einer tollen Sprache gehalten. Und ich habe ihn damals getroffen und wir sind so ein bisschen da in Neukölln spazieren gegangen. Und damals sagte er eigentlich, dass er darüber nachdenkt, auszusteigen aus dem Schreiben. Also es war auch, er ist wirklich ein Beispiel und er erzählt das auch gerne und offen, wie schwierig es ist, wirtschaftlich über die Runden zu kommen als freier Schriftsteller. Und er hat damals tatsächlich auch angefangen, in einem, ich glaube, in Zehlendorf gelegenen Herzkatheterlabor als Logistiker zu arbeiten und hat da irgendwie auch ein sehr ausfüllendes Arbeitsleben gehabt, von dem er mir viel erzählt hat damals. Umso erfreuter war ich, als jetzt vor einigen Monaten die Ankündigung dieses neuen Romans kam, der, Überraschung mal, nicht in Berlin spielt, jedenfalls nicht hauptsächlich, sondern in der ostwestfälischen Provinz. Worum geht's? Es geht um das, was auf dem Titel steht. Es geht um Wasser. Es geht um die weltweite Wasserknappheit. Es spielt in einer unbestimmten, aber mit Sicherheit, wenn man den Klimawandel weiterdenkt, nicht allzu fernliegenden Zukunft, wo es schwierig geworden ist, Kanalisationen zu unterhalten, wo Wasserreservoire, Flüsse austrocknen, zur Neige kommen und diese lebenswichtige Grundlage zu einem knappen Gut geworden ist, zur Freude eines global operierenden Konzerns namens Del Aqua, der daraus ein Geschäft machen will. Hauptfigur ist ein Mensch namens Roberto, irgendwas um die 40, würde ich sagen, ein Vlogger, ein aktivistischer Blogger, der überall auf der Welt unterwegs ist, kleine Videoschnipsel macht, fährt nach Detroit zum Beispiel, die ohne Kanalisation leben und lernt dort die Leute kennen, die die Exkremente irgendwie 2 Kilometer mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, um sie loszuwerden. Und daraus Video macht, hat viele Follower, kommt aus Lüren, aus dem ostwestfälischen Lüren, wo ein Großteil der Handlung spielt und wo dieser Konzern Del Aqua sich breit macht, einfällt in das Leben der Menschen, nicht nur versucht, die dort ansässige Mineralwasserquelle zu erwerben, sondern auch ein Grundstück, unter dem sich ein fossiles großes Wasserreservoir befindet. Also man lernt auch ganz viele Realien, ne? Zum Beispiel, dass es diese fossilen Wasserschätze gibt auf der Welt, an denen es irgendwie vielfach Interesse gibt, auch wirtschaftliches Interesse und die auch ausgebeutet werden können. Und ein Großteil des Romans bildet ab, was sich in so einer Stadt abspielt, wenn das große Unternehmen sich ansiedelt und Arbeitsplätze verspricht, die Bürgermeisterin für sich begeistert und gleichzeitig natürlich auch die Aktivisten neben sich hat. Und das fand ich als Thema mal interessant, weil es irgendwie, finde ich, weiß nicht, wie eure Wahrnehmung ist, quer steht zum Zeitgeist. Ich war in diesem Jahr auf 2 größeren Kulturfestivals in Berlin. Zum einen das Theatertreffen und dann das jetzt Internationale Literaturfestival. In beiden Fällen habe ich mich vorher mit den Menschen getroffen, die da fürs Programm verantwortlich sind. Und wir haben das irgendwie, die haben mir das vorgestellt. Und in beiden Fällen habe ich die Frage gestellt, wie kommt es eigentlich, dass das Thema Klimawandel verschwunden ist? Mhm. Und das kann man natürlich begründen. Es gibt inzwischen 2 Kriege, die die ganze Welt, die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich ziehen. Aber es ist trotzdem merkwürdig, dass es so fast restlos verschwunden ist aus der Aufmerksamkeit. Und deswegen fand ich diesen Roman so spannend, das Thema so spannend, das er aufgreift. Und ich finde ihn auch sprachlich wieder, also fast durchgängig. Und da komme ich wieder zur Musik zurück. Von einem treibenden Rhythmus, von einer ganz hohen Musikalität, die ganz viel was mit Beats zu tun hat und mit Tempo. Und das beherrscht er, glaube ich, gut. Und er hat mir auch erzählt, hier schließt sich der Kreis, dass er beim Schreiben jahrelang, jahrzehntelang seine ersten Romane nur mit Musik geschrieben hat. Das inzwischen aber auch nicht mehr tut, weil er älter geworden ist.
Ja, aber ich finde die Frage natürlich total schlau, einmal zu sagen, warum reden wir eigentlich nicht mehr oder so wenig über den Klimawandel bzw. die Klimakrise. Und kann mir selber nur erklären damit, dass die anderen Krisen sozusagen noch vermeintlich noch dringlicher erscheinen und schon so viele sind, dass wir das gar nicht mehr miteinander kombinieren können, so viele auf einmal zu denken. Aber ich glaube, es ist auch nicht ausschließlich so. Also ich meine, China hat jetzt gerade irgendwie neue Klimaziele verkündet. Ja. Das könnte nochmal interessant werden. Ich weiß nicht.
Ja, ich finde, es sind zwei verschiedene Sachen. Also das eine, worüber wir sprechen, und das andere, worüber die Literatur spricht. So, ja. Weil ich immer denke, besser kein Klimaroman als ein schlechter aktivistischer Klimaroman. So, und das jetzt so mit zunehmender Zeit auch interessant finde, wie lange es dann eigentlich doch immer braucht, bis ein Thema wirklich in der Literatur angekommen ist. Und dass es vielleicht ein anderes Schreiben oder das andere Schreiben noch nicht gefunden ist, wie man eigentlich mit einem so drängenden Problem umgeht. Also man hat ja vor 10, 15 Jahren oder so schon so dystopische Romane lesen können. Also Juan Escuse, so das ist, glaube ich, eines der tollsten Romane, die ich in den letzten 10 Jahren gelesen habe, weil er so etwas vorwegnimmt, ne, mit Miami, was irgendwie kein Meer mehr hat und ausgetrocknet ist. Und dann wird es literarisch anschaulich. Und ich glaube, diese Bilder sind angesichts der Realität, mit der wir konfrontiert sind, vielleicht jetzt ne, im Umbruch oder müssen jetzt noch gefunden werden. Und das klingt super, was du erzählt hast. Also ich dachte gerade, ach ja, Tempodrom, das war Tim Staffel. Genau, also das... aber
Terrordrom, nicht Tempodrom.
Genau, Terrordrom, siehst du, so lange ist das schon her. Ich finde quasi, ne, das eine ist, ne, wir müssten dringend und viel mehr drüber sprechen, aber lass der Literatur noch Zeit.
Ja, das würde ich auch sagen. Und ich habe auch schon einige eher enttäuschende aktivistische Romane gelesen, die versucht haben, in diese Zeitgeistnische irgendwie reinzukommen. Und das ist, glaube ich, ein Roman, wo man mal sehen kann, der Autor hat sich Mühe gegeben, auch wirklich widersprüchliche Charaktere und uneindeutige Situationen aufzunehmen und sich damit auch rumzuplagen und versucht zu unternehmen, daraus was zu machen. Und das gelingt da, finde ich, ganz toll. Das sind Stichwort Vatersuche, der Vlogger, um den es geht, der verbringt eigentlich sein Leben damit, diesem CEO von Dell Aqua hinterherzureisen. So. Hat aber gleichzeitig auch eine Vergangenheit, wo der Vater sich irgendwann verabschiedet hat. Ne? Also es ist natürlich irgendwie psychologisch naheliegend, das irgendwie zusammenzudenken dann. Das formuliert der Roman nicht aus, aber solche psychologischen Konstellationen, die hat der Roman natürlich auch. Und das macht ihn zu einem sehr guten, realistischen Roman, finde ich. Alle diese Aktivisten, die da auftauchen in dem Roman, haben irgendeinen Schaden, sind irgendwie beschädigt. Der Gegenspieler von Alberto ist ein kleiner Junge, 14 Jahre alt, der an einer schweren Lungenkrankheit leidet. Und die beiden tun sich dann zusammen und kämpfen gegen dieses global operierende Unternehmen. Also das ist alles sehr... sehr differenziert dargestellt und hat jetzt keine Schwarz-Weiß-Logik nach dem Motto, hier gibt's die Guten und hier gibt's die Bösen, sondern es gibt fließende Übergänge und das weiß ich schon zu schätzen. So. Gut, okay. Dann kommen wir zum Roman, Jannika, auf den ich sehr gespannt bin. Du hast ihn in deiner Mail angekündigt mit den Worten, ist zwar etwas älter, aber es rennt uns die Bude ein.
Genau.
Was meinst du damit?
Genau, ist kein Roman, ist ein verschriftliches Gespräch, das Sintuyan Varatharaja und Moshtari Hilal 2021 schon geführt haben und 2022 bei Wirklichkeit Books ein Buch aus diesem Instagram-Gespräch gemacht haben. Und ich bin allein schon dankbar für die Entdeckung von Wirklichkeit Books. Also ich kannte den Verlag nicht. Und wir haben jetzt anlässlich einer Veranstaltung, die am 1. Oktober hier in Moabit stattfindet, das Buch ja nicht ausgegraben, sondern auf den Vorschlag des Großbritannien-Zentrums reagiert, die ihr ein Jubiläum feiern mit diesem Buch. English in Berlin, Englisch in Berlin. Und sich dazu eben, haben wir gemeinsam eben Sintuan Varatharaja, Moshtari Hilal und Duyu Agal eingeladen. Und Was mich überrascht hat, ich fand das eine schöne Idee und ne, bringt verschiedene unserer Interessen zusammen. Die Veranstaltung war in 0, nichts ausverkauft. Und das ist natürlich für uns immer erfreulich, aber ich habe mich gefragt und frage mich auch noch und werde vielleicht auch das Publikum fragen, warum das Buch ist 20.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
22 erschienen, die beiden haben jetzt schon neues Buch. Was ist da so virulent? Und ich habe das jetzt bei der Lektüre eigentlich mit Fragen zusammengebracht, die Sonja und ich uns auch zunehmend stellen, also immer schon gestellt haben, wie zum Beispiel, ne, welche Veranstaltungen finden auf Englisch statt, welche übersetzen wir und warum. Aber es geht eigentlich darüber hinaus, weil sie benutzen Englisch in Berlin eigentlich als eine Metapher für Ein- und Ausschlussmechanismen. Also jetzt, sie nehmen die unter anderem oder zitieren diese klassische Situation, dass man im Café nicht mehr auf Deutsch bestellen kann, weil da irgendwie so ein Hipster-Kanadier oder Australier irgendwie den Flat White macht und irgendwie kein Deutsch sprechen muss, um diesen Job ausüben zu können. Und haken dann ein bei diesem Unbehagen, dass sie ja nicht sagen wollen, also man kann ja jetzt hier gar kein Deutsch mehr sprechen, und fragen sich, was das eigentlich über unsere Gesellschaft aussagt, dass mittlerweile eine privilegierte Gruppe kein Deutsch mehr sprechen muss, um in Berlin ein gutes Leben zu haben, und dass das gerade für ihre Elterngeneration, die als sogenannte GastarbeiterInnen nach Deutschland gekommen sind, natürlich überhaupt nicht galt, obwohl sie zum größten Teil in Jobs gearbeitet haben, in denen man kein Wort Deutsch konnte, aber sie mussten dann dennoch eben Deutschkenntnisse nachweisen, sind immer wieder an den mangelnden Deutschkenntnissen gescheitert. Und führen sozusagen in ihrer Argumentation diese Expats, ne, mit den GastarbeiterInnen oder MigrantInnen sozusagen parallel oder wägen das gegeneinander ab. Und ich finde das eine ausgezeichnete Analyse, und die eben auch direkt ins Herz von so institutionellen Fragen trifft und deswegen auch für uns, ich finde auch als Arbeitsmaterial und als kritische Reflexion total wichtig ist, dass nämlich Moshtari Hilal und Sintuan Varataraja nicht Halt machen bei diesem ne, Diagnostizieren von, okay, Englisch ist irgendwie cool und Kurdisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Arabisch ist oder war es nicht, sondern eben auch bisschen diese Doppelmoral aufs Korn nehmen, die Institutionen wie unter anderem auch unsere und viele andere der Vorschub leisten, indem man sich zwar sehr divers gibt, indem man eben AutorInnen zum Beispiel aus dem globalen Süden einlädt, dann denkt, ey, wir sind hier sowas von international, und aber dabei völlig außer Acht lassen, dass es hier vor allem dann weniger um Diversitäts- als um Klassenfragen geht, dass man halt sich, sie machen irgendwie so ein Beispiel, ne, man würde jetzt nicht irgendein Autor aus Essen mit Rassismuserfahrung einladen, sondern dann lieber jemanden, keine Ahnung, aus ich sage jetzt Taiwan oder so, einfliegen lassen, weil der mehrere Geschichten erzählen kann. Es ist sozusagen, ne, da hat man dann verschiedene Funktionen eines Autors. Man ist international, ne, kann sozusagen noch einen ganz anderen Kulturraum mit einbringen und geht aber gar nicht darauf ein, auf das, was lokal in der eigenen Stadt, im eigenen Land abgeht. Und sie machen ein, finde ich, sehr anschauliches Beispiel mit dem Savvy Contemporary im Wedding. Und da berichtet Sintuan, wie er sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass ihr Schaufenster, alles, ihre ganze Kommunikation auf Englisch ist. In einem der ärmsten Stadtteile Berlins oder ich glaube sogar Deutschlands. und wen das eigentlich ein- und ausschließt. An wen richtet sich sozusagen so ein vermeintlicher Kosmopolitismus, ne, wenn er die lokale Bevölkerung gar nicht mitnimmt? Und ich finde, da gewinnt dieses verschriftliche Gespräch so seine besondere Stärke, weil ich glaube, ich auf die Dauer sozusagen so eine, einfach, okay, hier irgendwie, ne, white people, da person of color, ne, Dualismus, ne, weiß ich nicht, wie weit man da dann analytisch gekommen wäre, aber sie gehen wirklich auf die Mikroebene bis hin zu einer Begriffsarbeit, wie sie sagen, wo ich dachte, auch das müssen wir immer wieder machen, wo sie zum Beispiel überlegen, ist people of color eigentlich noch ein Begriff, mit dem wir wirklich arbeiten können, gerade wenn man sieht, dass dann irgendwie so ein, ich sag jetzt, ein Hipster aus dem globalen Süden einer lokal irgendwie, ne, rassistisch beleidigten Person sozusagen im gleichen Kasten ist, nämlich Person of Color. Und sie bringen dann auch, machen so Versuche, eben den einen, den kennen wir natürlich, ne, Personen mit Nazi-Hintergrund. Es gibt auch die schreckliche Bezeichnung, die kannte ich auch nicht, FOB, kennt ihr die? Fresh off the Boat. Also für Geflüchtete, dann melatoninarme Menschen. Also, und ich merkte richtig so, wie man beim Lesen kommt was in Gang, dass man, das ist einfach wahnsinnig anstrengend, immer wieder diese Differenzierung vornehmen zu müssen. Und da haben sie richtig vorgelegt, also, ne, abgesehen davon, dass das Buch also zweisprachig, also ein auf Englisch und auf Deutsch erscheint, aber eben genau diese Fragen stellen, die wir uns auch als Institution immer wieder stellen müssen. Und das fand ich ungemein anregend und bin jetzt auch sehr neugierig, wer da übermorgen kommt. Wen sprechen Sie an und wie können wir weitermachen? Also das, von daher bin ich also ganz, ganz beglückt und habe mir 1000 Sachen angestrichen und mit Fragezeichen und Ausrufezeichen versehen und dachte, das ist einfach auch für unsere weitere Arbeit total hilfreich.
Das klingt total spannend. Also ich auch glaube, dass in diesem Bemühen um Inklusion und auch in dieser identitätspolitischen Fixierung eine auch ganz große blinde Flecken sind. Eine vielleicht etwas platte Frage am Anfang. Du hast im Nebensatz gesagt, dieses Buch wird auch auf Englisch übersetzt. Wird es denn auch in weitere Sprachen übersetzt?
Ich bin total, wäre ich neugierig. Also es ist offenbar ein Konzept von Wirklichkeit Books, dass die alles zweisprachig machen. Also es ist ja wirklich wie eine Flugschrift. Aber das wäre, ich finde, es wird eine sehr gute Frage sein, die
mit sonst Sicherheit würde es ja damit sozusagen auch, irgendwie
total, das reproduziert ist, absolut. Ja. Und sie reflektieren sich selbst eben auch in diesem Kontext, so dass man halt, sie sagen, okay, was ist denn das überhaupt für ein Englisch, was man hört? Und sie nennen das International School English. Das eben, das ist vielleicht dann nicht das Englisch aus einem, ich sage jetzt, weil ich es nicht besser weiß, Vorort von Neu-Delhi oder wo man, ne, sondern es ist ein ganz bestimmtes Englisch, über das auch sie verfügen. Und auch diese Binnendifferenzierung fand ich toll. Englisch ist eben nicht gleich Englisch, sondern durch die Art und Weise, wie man Englisch spricht, verrät man seinen Bildungshintergrund, verrät man seinen Klassenhintergrund. Und da, genau, da kann man jetzt ansetzen. Also auch, ne, wenn man denken auch an einer Stelle über das nach, ne, welche Kommunikation übersetzt die Stadt Berlin eigentlich wie, ne? Und da ist auch ganz oft Englisch. Wer spricht denn eigentlich Englisch in dieser Stadt? Für wen soll die Stadt attraktiv gemacht werden und für wen nicht? Und das sozusagen als eine große Metapher für Ein- und Ausschluss zu denken und zu analysieren, ne, die wir alle tagtäglich erleben, benutzen, sehen können, das finde ich schon ziemlich großartig.
Und habt ihr euch für übermorgen jetzt schon auf die Sprachen geeinigt? Also auf welchen Sprachen wird der Abend stattfinden?
Ich weiß nichts. Die ModeratorInnen wollten sich darüber mit dem Podium noch austauschen. Diese Information ist noch nicht bis zu mir gedrungen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass es ein lebendiges Denglisch sein wird. Und werde das jedenfalls nach Kräften befördern, dass das so sein wird.
Also ich fand diese konservative Kritik an dem englischsprachigen Barista, die fand ich immer wahnsinnig langweilig und provinziell. Das finde ich jetzt interessant, der Gedanke, dass man sozusagen andere Ausschlussmechanismen importiert, wenn man sich anglifiziert sozusagen. Den hatte ich tatsächlich noch nicht und das finde ich eine hochspannende Perspektive. Mir stellt sich nur die Frage, wie kann man es denn besser machen?
Ich glaube, es fängt eben mit dem Bewusstsein darüber an. Also ich fand das hilfreich mit diesem, okay, was ist das für ein Englisch überhaupt? Man kann ja anfangen, so Binnen zu differenzieren. Ne? Und ich ging mir genau wie dir, ne? Dass ich dachte, okay, man muss einfach auch mal wieder darüber nachdenken, was das heißt, dass man eben nicht, ne, ich glaube, wir sind stehen geblieben auf diesem, ja gut, ne, die Stadt internationalisiert sich halt und jetzt bloß hier nicht so in das Klassische, ne, hier wird ja gar kein Deutsch mehr gesprochen, aber wie leicht man dann sozusagen ins andere Extrem kippt und andere Ausschlussmechanismen praktiziert, da muss man schon ganz schön wach für sein.
Das klingt sehr spannend. Das klingt fast so, als würde ich da mal vorbeischauen.
Ist ausverkauft,
aber für den Herrn Müller glaube ich immer.
Nein, ich will keine Privilegien.
Und es wird gestreamt. Genau, aber also, noch in Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, fand ich auch total interessant, dass sie eben sagen, ist eine bestimmte Klasse schließt sich natürlich immer zusammen. Also dass quasi die Black Lives Matter Proteste aus den USA zum Teil dann hier viel mehr rezipiert worden sind, ne, als ne, rassistische Übergriffe oder gar Verbrechen in Deutschland, was sie eben auch zusammenbringen mit diesem, okay, halten wir uns eigentlich, sind wir besser informiert in so einer gewissen internationalen English-Speaking-Bubble, als über das, was in unserem Parlament oder meinetwegen in dem in Polen oder der Türkei vorgeht, so. Und genau, du siehst, also ich bin angefixt und erwarte dich am Schaufenster.
Lass mich rein. Ja,
genau. Ist in, hilf mir kurz, Kunstverein Tiergarten.
Genau, in
der Turmstraße, Mittwochabend.
Gut, und man kann es natürlich im Internet auch noch abrufen.
Barrierefrei, falls jemand
den Termin verpassen sollte. Das war eine sehr lebendige und spannende Runde, wie ich fand. Wir sehen uns in 4 oder 5 Wochen spätestens wieder. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zur nächsten Folge 66.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.